Willkommen zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Mein Name ist Harald Asel. Er war der erste schwarze Mensch, der an deutschen Universitäten Philosophie lehrte. Doch ein Bild von ihm ist nicht überliefert. Die aktuelle Ausstellung »Was ist Aufklärung?« im Deutschen Historischen Museum zeigt denn auch einen leeren Bilderrahmen. 2,5 Jahrhunderte nach seinem Tod scheint nun Anton Wilhelm Amo allmählich bekannter zu werden. Nicht zuletzt durch die antikolonialen Aktionen zur Umbenennung der Berliner Mohrenstraße. Der Potsdamer Romanist und Kulturwissenschaftler Ottmar Ette hat ihm bereits ein Buch unter dem Titel »Philosophie ohne festen Wohnsitz« gewidmet. Jetzt legt er mit einem Roman nach. Herzlich willkommen, Ottmar Ette.
Hallo, guten Tag.
Was war eigentlich der Hauptgrund, einen Roman zu schreiben? Weil es die Lücken der biografischen Überlieferung gibt, weil man Philosophie weiterdenken kann oder ein bisschen Lust am wilden Denken?
Ja, ist wahrscheinlich von allem etwas. Also es ist klar, es gibt eine Forschung zu Amo, die mittlerweile eigentlich relativ weit gediehen ist und die zugleich auch deutlich macht, welche Grenzen dieser Forschung gesetzt sind. Also wir haben eine Vielzahl von Zeugnissen, wir haben eine Vielzahl von Dokumenten, es gibt eine Vielzahl von Schriften. Also wir wissen sehr viel über diese Seite von Amo, aber wir wissen sehr wenig über ihn selbst, wir wissen sehr wenig über sein Leben, wir wissen sehr wenig auch über seine Zeit in Afrika. Und der Roman erlaubt eben, anders als ein Sachbuch, anders als ein wissenschaftliches Schreiben, dieses Leben in seiner Vieldeutigkeit vorzuführen. Also die Möglichkeit, sinnlich zu erfahren, wie dieses Leben in bestimmten Wendepunkten sich ereignet haben könnte. Und da ist uns Aristoteles immer sehr nah, der uns eben die höhere Weisheit oder das höhere Wissen der Literatur dann nahelegt. Vieldeutigkeit als Erfassung eines Lebens.
Und Wendepunkte gab es viel im Leben von Anton Wilhelm Amo. In einzelnen Kapiteln kommt er selber zu Wort mit seinem inneren Monologen, mit seinen Träumen. Menschen, die ihm begegnet sind, sprechen, aber vor allem ist es die Welt erzählt aus der Sicht eines Pudels. Ihr Haupterzähler ist dabei noch unsterblich und kann sich verwandeln. Wie kamen Sie auf den Pudel?
Ja, der Pudel, der lag eigentlich sozusagen in der Luft. Es gab natürlich den philosophischen Pudel von Schopenhauer. Schopenhauer hat seinen Pudel ja mal als den feinsten Menschen, den er je kennengelernt habe, bezeichnet. Die Tiere beobachten uns, wissen sehr viel über uns. Ich wollte ein Tier mit einführen und ich musste ihn natürlich unsterblich machen. Unsterblich machen geht natürlich sehr gut über die afrikanischen Voodoo und die karibischen Voodoo-Kulte. Da lässt sich Unsterblichkeit durchaus herstellen. Und so habe ich dann einfach einen Nyanyigo aus Kuba bemüht, der den Pudel dann unsterblich machte und der mir die Möglichkeit schafft, einen Erzähler zu haben, der trotz der beschränkten Lebenszeit eines Hundes den Helden, praktisch den Protagonisten durch die verschiedenen Zeiten und die verschiedenen Epochen seines Lebens begleiten kann und auch noch weit darüber hinaus lebt, ohne dass die Unsterblichkeit eine besondere Gnade für ihn wäre.
Und Schopenhauers Pudel ziert denn eben auch das Buchcover. Bevor jetzt alle Leute ganz schnell Wikipedia aufrufen, Anton Wilhelm Amo, geboren etwa 1703, wird als Sklave im heutigen Ghana eingefangen, nach Amerika verschifft. Anders als sein Bruder hat er einen Lebensweg, der ihn nach Europa bringt, beim Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel als so bezeichneter Hofmoor. Und sein späterer akademischer Lebensweg, also Halle, Wittenberg, Jena, der scheint für seine Umwelt vor allem eine große Versuchsanordnung zu sein zur Frage, was kann eine schwarze Person genauso wie eine weiße Person. Und was das mit dieser Person macht, darum geht es ja eigentlich in diesem Roman. Was ist daran Spekulation und was lässt sich an den Quellen nachweisen?
Also Amo war in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Es gab andere große Figuren des frühen 18. Jahrhunderts, auch des späteren Verlaufs des 18. Jahrhunderts, ist also sozusagen eine Aufklärungsfigur, eine Figur der europäischen Aufklärung, die der Frage nachging, wie weit die intellektuellen Fähigkeiten von anderen Kulturen, anderen Menschen, anderen Ethnien denn reichen. Es gibt eine Figur, die ihm wahrscheinlich auch begegnet sein muss. Das ist der Großvater von Puschkin, ein schwarzer General, der ähnlich wie er als Geschenk an den Hof kam, in diesem Falle an den Hof von Peter dem Großen. Und dieser enorme Aufstieg von Puschkins Großvater zu einem General der russischen Armee, der mag durchaus inspiriert haben, auch Amo, aber in jedem Falle seine Herren, seine im Grunde, muss man sagen, Sklavenherren. Denn zum damaligen Zeitpunkt gab es etwa 680 sogenannte Kammer- oder Hofmohren und die waren in einem sklavenähnlichen Verhältnis. Also es ist eine andere Form von Sklaverei, Eigentumssklaverei, aber es ist eine Sklaverei. Und diese Versuchsanordnung, die bot Amo auf der einen Seite eine Chance, aber die lastete sicherlich auch zweifellos auf seinem gesamten Leben. Also ein Versuchskaninchen sozusagen zu sein für die Herzöge. Und sie bot ihm doch die einzige Möglichkeit, aus dieser Eigentumssklaverei herauszukommen.
Diese europäische Aufklärung bleibt ja, das sehen wir auch übrigens in dieser Ausstellung und das erleben wir auch in Ihrem Buch, bleibt eigentlich hinter ihren eigenen Ansprüchen zurück. Und es gibt diese instrumentell verkürzte Vernunft, die dann auch gerade im 19. Jahrhundert sehr stark wird und im Grunde die ökonomische Ausbeutung von Bodenschätzen und von Menschen noch befördert. Auch bei denen, die übrigens wie die Briten dann sich gegen die Sklaverei aussprechen. Und das sind Erfahrungen, die Amo macht und die er denkerisch bewältigen muss. Wenn wir auf sein Werk schauen, wo wird diese spezifische Situation, in der er lebt, dieses Angebot der Aufklärung und dieses Zurückweisen durch die Aufklärung eigentlich da erkennbar?
Ja, es gibt eigentlich eine Vielzahl von Momenten. Es ist sozusagen diese dunkle Seite der Aufklärung, die, wenn man sich mit außereuropäischen Bereichen, Gebieten, Kulturen auseinandersetzt, natürlich offenkundig ist. Die europäische Aufklärung als Projektaufklärung in einem positiven Sinne, glaube ich, kann man nur entwickeln, wenn man nur in Europa bleibt und sich nicht mit anderen Weltregionen auseinandersetzt. Sklaverei ist eine Dimension. Viele der Aufklärer verdienten an der Sklaverei. Selbst ein Sklavereigegner wie Renal war noch im Sklavenhandel tätig. Von daher, es gibt diese andere Seite der Aufklärung und sie ist auch gleichzeitig innerhalb dieser Dialektik der Aufklärung mit Sicherheit immer mitgedacht. Bei Amo gibt es gleich zu Beginn in seiner Masterarbeit, würde man heute sagen, die Beschäftigung mit der eigenen Situation. Das ist ein Werk über die Situation der Mauren, der Mohren in Europa. Und in diesem Werk, das nicht erhalten ist, das mit Sicherheit entwendet wurde, getilgt wurde, dieses Werk kennen wir eigentlich nur aus einem Bericht über die Verteidigung von de jure maurorum in Europa. Und in dieser Darstellung der Verteidigung von Amo, da wird deutlich, welche eigene Betroffenheit auch in dieser Frage der Eigentumssklaverei oder mit anderen Worten, mit welchem Recht haltet ihr mich als Sklaven hier in Europa, ganz deutlich hervor. Es ist im Grunde diese Möglichkeit, die der Roman dann auch ausschöpft, diese Dimension nicht nur jetzt der Betroffenheit, sondern der Vieldeutigkeit der Situation. Also einerseits Möglichkeit, über die Wissenschaft herauszukommen, über das Wissen herauszukommen aus der Abhängigkeit und andererseits doch dann auch wieder in diese Situation zurückgeblendet zu werden von der anderen Seite der Aufklärung. Also es ist beides und das hat mich an diesem Sujet einfach auch so interessiert, abgesehen davon, dass Amo natürlich einfach eine faszinierende Gestalt ist.
Und das lässt sich dann sehr gut erzählen, zum Beispiel wenn so Situationen entstehen wie in Wittenberg, da ist er dann angekommen und wird quasi ins Schaufenster gestellt. Wenn der Kurfürst von Sachsen kommt, wir zeigen euch mal, was wir in Wittenberg haben. Wir haben sogar einen Menschen, der von weit her kommt. Und Sie können dann sehr schön in diesem Buch abstufen, wie Leute sich begeistern dafür und wie sie dann allmählich, wenn die Neuigkeit weg ist, auch diese Person wieder ausgrenzen.
Ja, genau. Das erlaubt mir sozusagen dann diese Doppelbödigkeit auch im Roman zu entwickeln. Es gibt einen kleinen Kunstgriff. Also wir haben durchaus eine Rechnung. Anton Wilhelm Amo hat gerne Rotwein getrunken. Und es gibt eine Rechnung, die ein Wirt ihm präsentiert hat und die er wohl offenkundig nicht bezahlt hat. Also aus dieser Geschichte heraus kann man natürlich dann sehr schön entwickeln, ja, dass er in dem Augenblick, in dem er von den Wittenbergern ins Schaufenster gestellt wird, in eine Situation kommt, in dem ihn der Wirt einfach frei hält und andererseits dann deutlich wird, dass genau diese Diskriminierung im positiven Sinne auch zu einer Diskriminierung im negativen Sinne wird und er wird dann geht seiner Privilegien sehr schnell verlustig und kann nicht mehr umsonst zechen. Diese Dimension eben, die war mir sehr wichtig, also dass sozusagen die Doppelwürdigkeit seiner ganzen Existenz, auch damit umgehen zu müssen, damit auch alleine umgehen zu müssen. Und auch dafür war die Figur des Pudels für mich ganz wichtig, weil das ist im Grunde eine Art von Ohr, in dem diese verschiedenen Selbstdeutungsmöglichkeiten des eigenen Lebens gespiegelt werden können, gehört werden können, durchgehört werden können, wie in einer Echokammer. Es gibt ganz, ganz viele Elemente, in denen der Roman mich selber überrascht hat, wo die Figur dann einfach, auch der Pudel dann einfach eine Wendung nimmt, die so nicht vorgesehen war, die aber im bisherigen Verlauf des Lebens von Amo sozusagen präsent war. Und es hat einen enormen Spaß gemacht, diese Vieldeutigkeit aus der Essenz des Lebens selbst heraus zu entfalten.
Sprechen wir mal kurz über seinen Namen. Mhm. Die beiden Vornamen sind die Namen seiner beiden Herren, nämlich der beiden Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel, Vater und Sohn. Und er nennt sich dann mit einigem Stolz Anton Wilhelm Amo Afer. Natürlich wissen die Experten unter unseren Hörerinnen und Hörern, aha, das erinnert uns an Terenz, also den großen Komödiendichter der Antike. Sie haben schon den Großvater von Puschkin erwähnt und es gibt einen weiteren, nämlich Leo Africanus, der auch eine Rolle spielt. Das heißt, das, was wir heute oft diskutieren, wo sind eigentlich meine Role Models, das sucht sich natürlich diese Figur auch. Der Roman selber heißt, mein Name sei Amo, also ohne diese Vornamen. Das ist eine bewusste Entscheidung.
Ja, das war eine bewusste Entscheidung, weil damit fallen die Namen der Sklavenhalter weg, also seiner Herren weg. Und Arthur fällt zugleich auch weg, weil er in der letzten Phase seines Lebens in Afrika ist und da macht sozusagen das Tragen des Namens Africanus also keinen Sinn mehr. Das ist nicht mehr sinnvoll, sich in Afrika als den Afrikaner zu bezeichnen. Daran wird dann auch deutlich, dass es eigentlich eine Fremdbezeichnung ist. Und all diese Fremdbezeichnungen lasse ich weg. Mein Name sei Gantenbein. Es ist natürlich auch die Übernahme einer Rolle, die Übernahme einer ganz spezifischen Sichtweise. Es ist die einzige Rolle, die ihm Freiheit verschaffen kann. Er muss diese Rolle annehmen. Und so nimmt er diese Rolle an. Und der Name selbst ist vieldeutig, weil Amo ein Zema-Name ist, also aus Afrika stammt, zugleich aber eben im Sklavenhalterbereich eben Herr bedeutet, also Herr-Knecht-Dialektik dann mit einbringt und zugleich ist es natürlich im Lateinischen einfach, das ist interessant, in der Rezeptionsgeschichte spielt das immer, von Amo spielt das immer eine Rolle, dass Amo eben halt dann auch lateinisch gelesen wurde, diese Dimension der Liebe mit hineinkommt.
Weil Sie schon von der Rezeptionsgeschichte gesprochen haben. Ungefähr in der Mitte des Buches entwickelt Amo im Dialog mit seinem Pudel den Begriff Äquipollenz, gleiche Gültigkeit von Sichtweisen. Das ist eine Herausforderung an die Philosophie, an die Gesellschaft damals und heute. Wo wurden solche Gedanken eigentlich aufgenommen? Denn wenn wir die weitere Geschichte der deutschen Philosophie zum Beispiel anschauen, dann kann man viel Auseinandersetzung mit der Leibniz-Wolffschen Schulphilosophie, mit der Amo auch zu tun hatte, lesen. Aber seine eigenen Eindrücke, seine eigenen Positionen, die kamen eigentlich nicht mehr vor.
Ja, Amos Zauberwort ist eigentlich diese Äquipollenz. Und Äquipollenz kann man sich ganz einfach so vor Augen führen, dass Sprachen im Grunde gleich mächtig sind. sie sind gleichgültig, um Wirklichkeiten zu beschreiben. Es ist gleich, ob es die Sprache der Nzema ist, ob es das Deutsche oder das Französische ist. Sprachen sind gleichmächtig. Sie können sich unterschiedlich entwickeln, aber sie haben die gleiche Mächtigkeit. Das war Amo sehr bewusst. Ihm war auch bewusst, dass es Theologien an unterschiedlichen Orten gibt. Er spricht darüber mehrfach auch in seinem Traktatus, sozusagen seiner Habilitationsschrift, seinem zweiten Buch. Für Amo ist die Frage der Gleichrangigkeit und der gleichen Gültigkeit unterschiedlicher Kulturen eine Frage, die ihn sein Leben lang verfolgt. Und die ihm sein Leben lang sozusagen in einem Kontext, in dem ihm immer wieder klar gemacht wird, dass es die weiße Kultur, die europäische Kultur und so weiter ist, die weltweit Universalien aufstellt und weltweit sozusagen die Szene beherrscht, dass er aber in diesem Denkmodell, dass er in Europa gelernt hat, sehr wohl etabliert die Möglichkeit, dass andere Kulturen, dass andere Denkweisen, dass andere Seinsweisen gleichmächtig, gleichgültig sind. Also nicht gleichgültig, sondern eine gleiche Gültigkeit haben. In dieser Idee der Äquipolenz scheint etwas auf, das konnte er als Philosoph nicht allzu deutlich sagen, weil Christian Wolff wurde nicht von ungefähr sozusagen wegen eines Verweises auf Konfuzius und auf die Gleichrangigkeit der chinesischen Tradition von seinem Lehramt, von seiner Position in Halle entfernt und musste ins Exil gehen. Amo wusste ganz genau, dass er sich an die Spielregeln, an die Disziplinierung seines Faches halten musste. Und doch kann man eben immer wieder genau sehen, und das kann der Roman eben mit anderen Möglichkeiten machen, als diesen Sachbuch kann, wie stark er reflektiert über bestimmte Begrifflichkeiten, welche Befindlichkeiten, auch schmerzliche Befindlichkeiten, auch eine vollkommene Depression er auch erleben kann im Erfahren dieser unterschiedlichen Denkweisen, Seinsweisen, Lebensweisen. Und die Aufklärungsphilosophie, die er ja auch im Sinne der Frühaufklärung durchaus vertritt, die bekommt dann dadurch eine andere Dimension, einen anderen Sitz im Leben sozusagen, weil sie plötzlich in ihrer Vieldeutigkeit, also auch in ihrer dunklen Seite, kopräsent ist. Sie ist einfach genauso von der hellen Seite wie von der dunklen Seite zu betrachten. Man kann nicht nur einfach die helle Seite der Aufklärung nehmen und die dunkle Seite einfach wegdefinieren.
1746 kehrt er zurück, wobei der Begriff zurückkehren genau das Problem ist, denn er ist als ganz junger Mensch aus Westafrika, aus dem heutigen Ghana verschleppt worden. Und da beginnt natürlich der größere Teil der Spekulation ihres Romans. Es gibt eine Quelle, die möglicherweise auch sehr kritisch betrachtet werden muss, eines Mediziners, der ihn noch einmal trifft dort und der dann zu Hause erzählt, was war. Und Sie nutzen diese Offenheit in diesem Roman eigentlich, um diesen Gedanken der Äquipolenz noch mal voranzutreiben. Ja. Also jetzt kommt ein Mensch mit dem Wissen der europäischen Aufklärung, trifft auf die Traditionen seiner Familie und versucht eine Symbiose. Ja. Das ist sehr spekulativ, aber natürlich auch sehr spannend zu lesen, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, das war natürlich eine große Verlockung, weil Amo kehrt im Grunde nicht nach Afrika zurück, sondern er geht nach Afrika in einen Bereich, dessen Kulturen er nicht kennt, dessen Sprache er nicht kennt. Er ist Afrikaner, ohne dort aufgewachsen zu sein. Das heißt, es ist ein ungeheurer Mut, den er da aufbringt. Also sich nicht an die Ratschläge zu halten, es doch irgendwie zu versuchen, doch irgendwie einen Posten noch an der Universität zu ergattern und sein Leben da zu fristen in wahrscheinlich einer subalternen Position. Nein, er nimmt allen Mut zusammen und entscheidet sich dafür, eine andere Lebensphase zu beginnen. Und das ist natürlich von einer hohen intellektuellen Fähigkeit auch, sich auf neue Situationen einzustellen, geprägt. Das wollte ich im Roman auch sehr stark ausarbeiten und auch die Möglichkeit der Fremdheit des eigenen sozusagen, des Afrikanischen für ihn auch ganz deutlich vor Augen führen. Ja, wir haben diesen Schiffsmediziner, der Galanda, der ihn besucht hat. Das ist, glaube ich, zweifellos so. Welche Dinge er dann festgehalten hat, das hängt natürlich auch sehr stark von ihm selbst ab. Also er hat auch ganz deutlich in seinem Bericht über dieses Treffen von der Rückkehr des verlorenen Sohnes gesprochen, projiziert im Grunde seine Vorstellungen auf das Leben von Amo. Und das wollte ich eben anders machen. Ich wollte die Position Amos durch ihn selber vertreten lassen. Da spricht auch meistens nicht der Hund, sondern es ist dann tatsächlich auch Amo, der im Roman dann spricht und erläutern, warum er diesen Weg gewählt hat. Und es ist zugleich auch ganz deutlich die Möglichkeit, im Roman an der Stelle hervorzuheben, was die fehlende Seite der Aufklärung, was die fehlende Seite der europäischen Vernunft ist. Und das kann man eben halt in der Auseinandersetzung mit nicht-europäischen Kulturen sehr viel besser, als wenn man das innerhalb von Europa erläutern müsste.
Man kann es auch, und es gibt einige Begegnungen, man kann es auch mit der nicht-akademischen Welt machen. Wenn er auf dem Weg zurück oder neu nach Afrika ist, fährt er mit den böhmischen Flößern die Elbe entlang. Und es sind eher die einfacheren Menschen, die plötzlich erstaunlich philosophisches Denken mitbringen. Das macht den großen Unterschied zu den Herrscherfiguren aus. Und ich will deshalb am Schluss noch eine Geschichte mit Ihnen besprechen, weil sie natürlich mit unserer Region und mit Potsdam zu tun hat. Sie spekulieren darüber, dass Anton Wilhelm Amo als geheimer Hofrat, als sehr geheimer, weil er nämlich nicht in den Dokumenten vorkommt, am Hofe des sogenannten Aufklärerkönigs Friedrich II. Ankommt und dass von ihm eigentlich die Ideen sind, um Sanssouci zu bauen, auch weil er im Blick auf die Landschaft, auf die Havellandschaft, genau diesen Fluss, dieses Meandern, diese Offenheit spürt und das umsetzt in eine Architektur, von der wir heute der Meinung sind, das hat Friedrich II. Alles selber erfunden.
Ja, genau.
Warum haben Sie das gemacht?
Oh, da gibt es ganz, ganz viele Gründe dafür. Also zum einen ist es wirklich von der Landschaft her, also die Theorie der Landschaft, wenn man so will, ist durch dieses Vielverbundensein, durch die Seen, durch das Nicht-Geradlinige, durch die nicht klare sozusagen Linie, die gezogen wird, erstmal angelegt. Dann, ich hatte einmal einen Colonial Critic da, der meinte, das Modell für Sanssouci seien doch eigentlich die Anden. Und also völlig abwegig, aber irgendwie ist mir diese Idee immer geblieben. Ich versuche ja auch im Roman dann zum Beispiel die Geschichte der Kartoffel noch mit einzuflechten, die ja sozusagen als Ernährungsgrundlage auf Friedrich dem Großen und bis heute, ich laufe öfters da dran vorbei, auf seinem Grab liegen noch immer die Kartoffeln. Das ist also sozusagen ein Mythos, der auch ihm allein die Idee oder die Durchführung zuweist. Es ist erstaunlich. Amo taucht auf in der Beschreibung von Blumenbach. Und Blumenbach ist nun wirklich einer der großen Philosophen der Spätaufklärung, denen man vertrauen kann. Der schreibt nicht einfach sowas da hinein. Und er spricht von der Zeit in Berlin am Hofe. Und dann ist es natürlich, also mit all diesen Ingredienzien, relativ einfach, eine Geschichte zu erzählen, die in diese Landschaft eingebettet ist und die in Kontrast steht zu der Landschaft, über die auch ein Kleist am Ende des Jahrhunderts dann so klagt, ständig diese Trommelwirbel, ständig diese Militärs, ständig diese Generäle. Da ist die Auseinandersetzung von Amo mit Friedrich dem Großen. Er musste sich mit Sicherheit mit ihm auseinandergesetzt haben, weil mit dem Machtantritt 1740, da ist Amo noch direkt an den deutschen, zum Teil preußischen Universitäten, also in Halle, und erlebt mit, wie Friedrich der Große oder Friedrich der Zweite Wolf begnadigt und wieder zurückholt, wieder Halle sozusagen seinen philosophischen Glanz zurückgibt. Also er muss sich auseinandergesetzt haben mit dieser Zeit, mit diesem König. Und dann ist es eine große Verlockung gewesen, sozusagen eine ganz zentrale Chiffre der Größe Friedrichs II. Zu nehmen und sie eben als auch das zu zeigen, was sie möglicherweise ist, nämlich die Übernahme einer Idee, die ihm vielleicht von anderen beigebracht wurde.
Ein Philosoph des 18. Jahrhunderts, der wiederentdeckt wird, der heute auf unsere Fragen möglicherweise antwortet. Als ich las, die Bewegung zum Ort des Denkens zu machen, dachte ich natürlich an ein anderes großes Projekt, das Sie auch seit vielen Jahren verfolgen, nämlich Alexander von Humboldt. Auch da geht es immer um die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Elementen. Und deshalb ist es ja so spannend, dass gerade Sie sagen, ich muss mich jetzt mit diesem Philosophen auseinandersetzen, der vielleicht auch in der Fachwelt mal ein bisschen genauer weiter untersucht werden sollte. Mein Name sei Amo, ein Roman von Ottmar Ette, erschienen im Kulturverlag Cadmos Berlin. Ottmar Ette, danke, dass Sie da waren.
Ganz herzlichen Dank.
Und mein Name ist Harald Asel. Danke fürs Zu- und Weiterhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.